Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder in unserer gemütlichen Runde. Eine neue Woche und ihr wisst es, das bedeutet eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir haben es uns wieder zu dritt hier gemütlich gemacht. Johannes ist natürlich wieder dabei und auch Johannes, unser Gast, ist wieder da.
Ja, herzlich willkommen, Paul Genet. Wir freuen uns, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier für ein zweites Mal zu uns zu kommen. Alle, die das letzte Mal schon gehört haben, letzte Woche, die wissen, was für Erfahrungen du hier bei uns einbringst in den Podcast und was du hier teilen kannst. Wir hatten letztes Mal sehr viel über die Geschichte, über deine Erfahrungen, über die Entwicklung von den Wasserstoff-Brennstoffzellen-Bussen gesprochen. Ein Punkt, der da am Rande aufkam, war, dass das natürlich oft in auch europäischen Förderprojekten ablief. Und was noch gar nicht besprochen wurde, war ja, dass du da auch einen sehr wichtigen Teil in einigen Förderprojekten hattest und da wirklich auch als Koordinator aufgetreten bist. Wie ist es denn aus der Perspektive, wenn du jetzt nicht der typische Industrieteilnehmer bist und da also dann ein Förderprojekt mit dem normalen Alltagsarbeit einstimmen musst. Im Gegensatz dazu, wie ist es da als Koordinator, wenn du dann versuchst, die ganzen Firmen quasi umzuhalten? Was sind da deine Erfahrungen?
Okay, nochmals vielen Dank, dass ich heute nochmal bei Ihnen sein darf.
Sehr gerne.
Ja, tatsächlich, das war für mich auch ganz neu, um da eine neue Funktion tätig zu werden, gleichzeitig mit der kommerziellen Aufgabe, nämlich Busse zu verkaufen im Endeffekt. Mhm. Da habe ich also zwei Herz gehabt, die man ganz schön trennen muss und nicht so einfach, weil das eine hat nicht immer das andere verstärkt. Also das war manchmal eine Frage, ob man hier nicht erstmal die Interesse vertritt von der Gruppe im Endeffekt und wie man das dann auch effizient macht, weil man muss nichts vergessen, in solchen Projekten muss man mit wenigstens 3 Mitgliedstaaten arbeiten, wenigstens 3, aber meistens sind es dann 5 oder 6. Ja? Die Sprache ist mal ein erstes Problem oder manchmal. Zweitens natürlich ist, dass man alle Nase in die gleiche Richtung haben soll, weil die kennen einander meistens nur mit Namen und das sollen jetzt tatsächliche Arbeitsbruder werden und Partner werden und Informationen austauschen und Dinge freigeben, die vielleicht kommerziell sensitiv sind. Und so weiter und so weiter. Also das zu machen, war schon für mich eine sehr große Aufgabe. Zweitens hat man natürlich durch diese sogenannten Aufrufe oder die Calls, hat man eine Kompetition gemacht. Also man wusste nicht von vornherein, ob sie überhaupt mit dem Projekt so weit kommen, dass sie Aufträge bekommen und dieses Projekt zur Ausführung bringt. Das heißt, von der einen Seite wurde ein Engagement verlangt, dass jeder Partner dazu steht, ob das jetzt Budget sei oder Risikenbeurteilung oder aber auch die Planung also auf sich genommen hat und nicht nur auf sich nehmen, sondern auch dazu stehen, weil das wird alles in einem Vertrag umgesetzt dann. Und alles läuft über den Koordinator. So, ja, da hat es keine direkte Kupplung oder Kontakt gegeben zwischen Auftraggeber und einzelner Partner, sondern alles läuft dann, ob technisch oder administrativ oder finanziell, läuft über den Koordinator. Mhm. Und da muss man also von der einen Seite soll man Sign-up machen von den Partnern bei der Abgabe des Projektes. Was wollen Sie erreichen? Mit wie vielen Bussen? Mit wie vielen Tankstellen? Mit wie viel Wie sehen Sie die Key Performance Indicators? Was wollen Sie am Verbrauch haben? Wie hoch soll der Preis sein? Das alles ist vorab festgelegt, ohne dass Sie überhaupt wissen, ob das zum Tragen kommt. Okay, dafür gibt es natürlich Consultants und die wurden dann eingeschaltet. Von den Zusammenstellung dieser Gruppe hat sich ergeben, dass es eine Zeitdiskrepanz aufgetreten hat. Das heißt, von der einmal soll man sich engagieren, von der anderen Seite hat man überhaupt keine Zusage, ob das finanziell oder anderseitig ist, hat man überhaupt keine Zusage, dass es zum Tragen kommt. Außerdem waren noch hinter den Partnern waren auch noch Fragezeichen, die Häuser hoch waren. Das heißt, die Kofinanzierung, ist die sichergestellt an dem Zeitpunkt, wo eine Firma sich entschieden hat, mitzumachen? Nein, meistens nicht. Zweitens, sollen die dann auch nicht ausschreiben und sehen, was es auf dem Markt gibt, sodass man nicht nur technisch, aber auch noch wirtschaftlich einkauft, wirtschaftlich produziert. Wie macht man die Audits dazu? Wer macht die Audits? Das alles vorab, alles, was nicht ausgefüllt ist, vorab, muss man erst später machen. Und das später, vor allem wenn man mit öffentlichen Verkehrsbetrieben und Partnern arbeitet, das ist eine Zeitfrage. Ihr müsst mal anfangen, mit einer Anfrage zu machen. Ihr eigener Vorstand muss entscheiden, ob man das überhaupt macht oder ob man nicht besser austritt, bevor noch die Suppe aufgedient wird. Also da kann ich ein kleines Buch davon schreiben, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen einmal ein Commitment, was man machen soll vorab, sonst haben sie überhaupt keine Chance, dass ihr Projekt gewählt wird, und die Ausführung davon, wenn dann dieser Vertrag unterschrieben wird. Das heißt, da entstehen Unfälle. Das können Sie leicht verstehen. Zweitens sind es auch Partner, die denken, ja, da ist viel Geld, da muss man mitmachen. Aber es ist auf keinen Fall ein Spaziergang im Park. Auf keinen Fall. Das heißt, da kommt so viel administrativ und von allen Seiten. Da muss man sich treffen, mindestens zweimal im Jahr. Da muss man Abstimmungsgespräche haben, fast jede Woche. Weil wenn einer nicht mitmacht, oder nicht zeitlich mitmacht oder mit Risiken mitmacht, dann hat das seine Konsequenzen auf jeden. Und da hat es Projekte gegeben, wo man mit 25 Partnern waren. Das waren Projekte von über 20 Millionen Euro. Mhm. Also das war die Herausforderung und das war die Aufgabe, das zu machen. Also meine Erfahrung ist, wenn man das macht, überlegt das sehr gut, was die Konsequenzen sind, ob man da zu dieser Gruppe gehört, ob man das machen will überhaupt. Aber von der anderen Seite muss ich auch sagen, das sind Projekte, die man alleine überhaupt nicht machen kann, auch nicht mit einem Partner. Da braucht man eben so viel Input und so viele Erfahrungen und so viel Austausch, dass es nur so funktioniert. Und das ist dann wieder eine positive Erfahrung, ja. Wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre die Welt auf diesem Gebiet zum Stillstand gekommen. Man alleine, das schafft man nicht. Auch nicht, wenn man also eine mittelgroße oder überhaupt große Firma ist. Das schafft man alleine nicht.
Was sind denn deine Erfahrungen, wenn wir über das Technische von solchen Projekten sprechen? Dass es organisatorisch schwierig ist und herausfordernd ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Wahrscheinlich ist auch, so könnte ich es mir denken, eben wenn das gerade länger laufende Projekte sind, vielleicht auch schwierig, die Konsortiumsmitglieder so ein bisschen bei der Stange und motiviert zu halten, wahrscheinlich auch schwierig. Wie hast du es denn erlebt vom Technischen her? Waren die Themen, die ihr ins Rennen geführt habt, die ihr für solche Projekte nominiert habt, war es da schwierig, dann tatsächlich die Förderung zu bekommen? Oder war das schon immer ein Thema, was sozusagen auf Wohlwollen dann gestoßen ist und wo es vielleicht verhältnismäßig leicht war, da auch entsprechende Fördergelder zu bekommen?
Meinen Sie schwierig für die Partner oder schwierig für die Gruppe überhaupt? Also diese.
Oh. Schwierig für die Gruppe insgesamt, weil es muss ja jemand auch dieses Geld dann sozusagen locker machen. Und heutzutage sind es dann halt so Einrichtungen wie Hydrogen Europe oder wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, natürlich gerade so vor einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, als natürlich das Thema Wasserstoff noch nicht so sehr im Mittelpunkt gestanden ist und es so einen Spieler wie Hydrogen Europe auch vielleicht noch nicht gegeben hat, war es wahrscheinlich jetzt auch nicht so der erste Impuls von so einem Fördermittelgeber, so ein Wasserstoff-Busprojekt zu fördern, könnte ich mir vorstellen.
Erstmal, das dauert also 10 Monate oder vielleicht noch länger, bevor das zum Tragen kommt, weil das muss ja alles untersucht werden. Man steht auch im Wettbewerb mit anderen Anbietern, nicht immer, aber hat es gegeben. Wenn man dann gewonnen hat, dann ist es relativ einfach und das ist sehr gut gelaufen. Das heißt, man weiß genau, dann wird so viel Prozent ausgezahlt, die muss man dann auf diese Art und Weise auch verteilen, weil das ist alles festgelegt im Projekt. Also da kann wenig schiefgehen sozusagen. Und die Realisierung, das ist natürlich die größte Herausforderung, obwohl rein technisch, also um den Bus dann so zu konstruieren, wir noch immer ein Problem außerhalb des Projektes, und zwar, dass der Projektpartner nicht immer dem Betreiber war. Also der Betreiber ist noch da hinten. Es ist vielleicht eine Stadt oder eine Region, hat die Partnerschaft gemacht, aber nicht die Busse betrieben. Das heißt, es sind die Betreiber, die sind erst später angekommen. Und natürlich waren die auch nicht immer abgestimmt mit den Auftraggebern, sodass es da Fragen gekommen sind, die man gesagt hat, ja, aber das ist jetzt zu spät. Das hätte man sagen müssen oder abstimmen müssen, bevor man dann mitgemacht hat und so weiter und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das gut gelaufen. Also die haben die Busse bekommen, so wie geliebt und bestellt oder aber in dem Sinne auch, zum Beispiel, in Köln wollte man dann von der anderen Seite bedanken. Ja? Und das war nicht der Fall. Und da hat man natürlich dann umkonstruieren müssen und so weiter. Das sind solche Sachen, die man erlebt. Aber das ist nichts Grundsätzliches dabei. Natürlich alles da rund. Also die Abstimmung und dann die Sammlungen und wie weit man steht und die Rapportierung, das war doch ziemlich belastend, sag mal. Rein technisch hat es eigentlich gut gelaufen.
Diese Förderprojekte dienen ja eigentlich auch dazu, wirklich technische Entwicklung anzuschieben und Firmen zu helfen, was Neues zu entwickeln, das vielleicht jetzt nicht direkt profitabel ist am Anfang, sondern da so ein bisschen anzuschieben. Siehst du das als, also werden diese Ziele erfüllt? Oder, also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Firmen gerade bei solchen technischen Entwicklungen dann doch sehr vorsichtig sind, weil sie dann auch Angst haben, dass das Wissen dann liegt, weil die sind ja dann auch öffentlich oder zumindest teilweise öffentlich. Wettbewerber verstehen vielleicht, woran sie arbeiten und so weiter. Also gibt's da die Motivation im Prinzip gerade, dass die Sachen, die dann doch sehr, sehr aussichtsreich sind, eben gerade nicht in diese Förderprojekte zu schieben und dann vielleicht dauert die Entwicklung doch länger am Ende?
Ja. Wissen Sie, das ist unter anderem, das muss jeder ausmachen, bevor man anfängt. Aber ich habe schon welche Schwierigkeiten gehabt, Leute zum Verständnis zu bringen, dass man verlangt, dass man bestimmte Informationen freigibt. Erstmal, die anderen müssen auch weitermachen und sie brauchen solche Informationen und letztendlich was die Welt und Europa davon zurückbekommt, das ist die Wissenschaft, nämlich die Erkenntnisse, die aus dem Projekt kommen. Wenn man die absolut für jeden Preis für sich beibehalten will, dann hätte man nicht mitmachen müssen. Das ist die Wahl, die man da überlegen muss. Außerdem gibt es natürlich Software und so weiter, die man nicht ausführlich mit jedem Partner teilen soll. Es gibt auch Grenzen an das Verteilen, sozusagen. Ein Beispiel wäre vielleicht die Verbräuche, ja. Wenn man nicht will, dass die Welt weiß, was ihren Bus verbraucht oder auch gekostet hat und wie viel Ausfall der gehabt hat, zum Beispiel die Unbrauchbarkeit nicht veröffentlicht wird, ja, dann muss man einfach nicht mitmachen. Aber das sind natürlich Überlegungen, die man vorab machen muss und nicht später, wenn man dann schon dabei ist.
Wie siehst du denn die Situation unter anderem von solchen Förderprojekten, ja, vielleicht aber auch ganz allgemein jetzt über das, von dem Thema, über das wir hier sprechen, eben halt Wasserstoff in Bussen, für die nähere Zukunft? Wird es weiterhin Projekte und Initiativen geben, die einer solchen Förderung bedürfen? Oder sind wir langsam in einem Zustand, dass wir hier wirtschaftlich rentabel arbeiten und tatsächlich sich dann diese Entwicklungen, diese Fortentwicklungen auch in einem wirtschaftlichen Umfeld schon ergeben, sodass solche Förderprojekte vielleicht gar nicht mehr nötig sind in Zukunft?
Ja, soweit ich verstanden habe, ist das für Busse jetzt gelaufen. Das heißt, solche Demonstrationsprojekte, wie wir gehabt haben, sind abgeschlossen. So Ende, Schluss. Jetzt macht man Luftfahrt und Züge und maritim und so weiter. Also immer weiter, immer weiter. Also für Busse zum Beispiel ist mein Verständnis, es ist abgeschlossen. Es sei, das heißt nicht aber, dass es keine Subventionmöglichkeiten gibt, vor allem nicht in Deutschland, weil man da heftig vorantreibt und das ist sehr gut. Das ist ein Beispiel für Europa, dass man daraus gelernt hat, dass die Chancen, die wir angezeigt haben, auch jetzt genutzt werden. Sonst was nutzt es zu wissen, dass es eine Zukunft hat, aber die Zukunft wird nicht gewählt, die wird nicht genommen. Die Straße ist leer und bleibt leer. Das wäre also ganz schlecht und das ist es aber nicht. In keinem Land, was ich weiß, in Europa wird so gedacht, das Kapitel Wasserstoff in der Mobilität, insbesondere auch mit Busgeschäft, ist nicht gut und wird beendet. Also ist schon sehr positiv, dass diese Projekte dazu geführt haben, dass man zu diesem Beschluss gekommen ist. Natürlich auch dadurch, dass man jetzt eingesehen hat, Wasserstoff überhaupt ist ein Thema. Das wird mit großer Buchstabe geschrieben zurzeit und das wird bewusst und mit sehr viel Mitteln, auch Geld, vorangetrieben. So, perfekt. Bitte weitermachen. Also in dem Sinne ist das schon, hat schon geholfen, anzuzeigen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Zum Beispiel gibt es auch im Busgeschäft und vor allem im Stadtbusgeschäft Anwendungen, wo Wasserstoff zurzeit nicht die bessere Lösung ist. Das heißt, es gibt eine Aufgabe von den Betroffenen, von allen Betroffenen, unter Beweis zu stellen, dass und wo, vor allem wo Wasserstoffbusse die richtige Entscheidung ist. Zweitens gibt's natürlich einen ganzen Anwendungsbereich, und zwar mit Reisebussen und Intercity-Busse, die nicht mit dem gleichen Bus befahren werden, wo es Tausende von Bussen gibt in Europa, die geeignet wären und auch sind, mit Wasserstoff betrieben zu werden, weil die Abstände sind so, dass man nicht unbedingt mit Batterie zurechtkommt, meistens sogar nicht. Man weiß, dass es nicht so ist und da ist der Wasserstoff natürlich ideal. Ne? Dafür braucht man ein Netz, da wird daran gearbeitet, sehr stark gearbeitet, auch mit den letzten Entscheidungen in Europa, dass man um die 150 Kilometer einer Wasserstoffstelle Betankung haben muss, ja, haben wird, zwangsläufig, ja, auch hilft dabei sehr stark. Ja. Und natürlich ist das dann verbunden auch mit dem LKW. Was macht der LKW und mit Wasserstoff und wie sieht dann die Welt aus? Und ich glaube, das ist jetzt das Nächste, nämlich inwieweit ist der LKW Wasserstoff orientiert und welcher Anteil bekommt er später im internationalen Transport? Und wie sieht das Netz aus? Aber bisher kann man nur erfahren und hoffen, dass es sehr gut aussieht. So, das sind die Gründe, warum ich glaube, dass es eine große Zukunft gibt für Wasserstoff in Mobilität.
Wie würdest du denn jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus gesprochen sagen, wie viel Anteil wird Wasserstoffmobilität an der finalen Mobilität der Zukunft haben? Also da gibt es ja wirklich Szenarien, die sagen ja vielleicht 20%, andere sagen viel, viel weniger. Ja, was ist da dein Gefühl?
Ja, es gibt auch noch Probleme zu lösen, ne? Und einer der größten Probleme ist die Konkurrenzfähigkeit, also die Parität, nicht mit Diesel, weil das Thema haben wir gehabt. Das braucht man nicht mal als Vergleich zu vermerken, sondern mit Batterie angetriebene Fahrzeuge. Wie sieht der Vergleich aus, vor allem wirtschaftlich? Ne? Und ich muss feststellen, dass das von vielen Dingen noch abhängt, die aber schon im Gange gesetzt sind. Mhm. Zum Beispiel die Kapazität der grünen Wasserstoff. Die Verfügbarkeit der grünen Wasserstoff in Zukunft wird abominabel hoch werden. Ja, sehr hoch. Unglaublich hoch. Und dafür gibt es Verbräuche, sonst hat es keinen Sinn. Ja, das sind dann alle Investitionen, die man zurzeit tätigt, und die werden dann umsonst. Das glaube ich aber nicht, dass die umsonst werden. Also da gibt es schon große Nutzer und wird sicherlich eine Zeit geben, wo das eigentlich ein bisschen ein Streit sein wird zwischen, ja, aber ich muss sicherstellen, dass der Wasserstoff für meinen Bedarf kommen wird und nicht nur an die Stahlfabriken geht und nicht nur an die Fertilizers geht und so weiter. Aber das ist nur eine Zeitfrage. Und bis dahin, dass es so viel Wasserstoff, und zwar grüne Wasserstoff geben wird, dass man davon durchaus unbegrenzt nutzen kann. Zweitens natürlich, was wird der Wasserstoff kosten? Das heißt, bei welchem Punkt gibt es Parität zwischen Elektrizitätspreise, Energiepreise und Wasserstoff? Und in der Mobilität zurzeit sehe ich das schon noch ein Thema. Das heißt, man tankt billiger 100 Kilowattstunde an Elektrizität, als wenn man das Gleiche benötigen würde, zum Beispiel 7 Kilo oder 10 Kilo Wasserstoff an der Stelle. Heute. Ist die Parität erreichbar? Das glaube ich schon. Wenn man Artikel liest, natürlich, morgen wird immer besser. Ja? Aber wenn morgen besser wird, dann ist die Parität auch ganz schnell erreicht. Und ob das jetzt bei 5,5 Euro pro Kilo liegt oder noch weniger, das ist dann wahrscheinlich da bis dahin nicht mehr so wichtig. Weil man muss auch nicht vergessen, dass Wasserstoffbusse andere Vorteile hat, die nicht immer bewertet werden, auch nicht im Vergleich leider. Zum Beispiel Betankungszeit, Zum Beispiel Winterkonditionen, dass man seinen Fahrplan nicht, ein Winterfahrplan und ein Sommerfahrplan haben muss im Busgeschäft. Dadurch, nur dadurch, dass man jetzt batterieelektrisch fährt oder mit Wasserstoff fährt. Mhm. Das ist Unsinn. Und drittens auch, dass man die Vorteile nutzt, wie man gewohnt ist von einem herkömmlichen Diesel. Das sind solche verborgene Kosten, die man letztendlich dann irgendwie auch noch zum Tisch bringen soll. Natürlich die Frage ist auch, wenn man über die Zukunft redet, ob man ich bin jetzt Busbetreiber, muss ich jetzt zweispurig fahren? Das heißt einmal Elektrobusse, die habe ich sowieso, weil ein Teil der Flotte ist besser mit Elektrobusse und die kosten weniger beim Einkaufspreis und so weiter. Deswegen sind die schon da und die sind schon da. Da muss man keine Zeichnung machen. Und ob man dann zweispurig macht mit Wasserstoff oder nicht, ist eine Frage, von der einen Seite auch wieder keine Frage, weil es gibt genügend Wasserstoff Lieferanten, die ihnen so eine Betankungsanlage bauen werden, weil der Bus hat den Vorteil, dass jeden Tag 30 Kilogramm Wasserstoff pro Bus benötigt wird. Und da kann man einfach die Rechnung machen für heute, für das heutige Jahr, für das nächste Jahr, für die 5 nächsten Jahre und eine Sicherheit hat von Abnahme von Wasserstoff, die alle andere Anwendungen fast nicht bieten können. Also die Wirtschaftlichkeitsrechnung sieht da ganz anders aus, wenn man ihre Investition mit einbeziehen, in der Rechnung einbeziehen kann und darf. Und das wird auch geschehen. Das heißt, man muss nicht unbedingt seinen eigenen Wasserstoff produzieren. Das ist auch nicht die Aufgabe von den Betreibern. Die wollen Leute transportieren von A nach B und zurück. Mhm. Und das brauchen die auch nicht. Das brauchen die dann auch nicht. Also die Investition bei dem zweiten Spur, bei der zweiten Spur sozusagen, ist fast unwichtig als Betreiber. Mhm. Und deswegen sehe ich das auch nicht als ein sehr großes Thema. Frage in der Wirtschaftlichkeit ist auch, wie die Hilfemaßnahmen funktionieren werden. Ich denke an diese Emission Trading System, ETS, wie funktioniert das? Mit welchem Impact, welches Effekt wird das haben auf den Preis und auf die Möglichkeiten, Zugang zu bekommen zu akzeptierbaren Preisen und Bedingungen? Man hat jetzt die Carbon Border Adjustment Mechanism ausgedacht, damit man sicherstellt, dass die Wasserstoff, die importiert wird, auch zu den gleichen Bedingungen gemacht wird oder korrigiert wird, wenn es darauf ankommt, mit örtlichen Wasserstoff. Also es gibt eine Menge von Maßnahmen, die im besten Fall erreichen werden können und werden, dass da der Wasserstoff auf jeden Fall keine Nachteile bekommt im Vergleich. Ja, und die Energiepreise, das hat keiner in der Hand. Auch nicht die Regierungen haben das in der Hand. Also das wird alle Wege gehen. In Deutschland, glaube ich, eine der höchsten in Europa. Aber auch bei uns ist das nicht realistisch. Und ja, das wird auch mitbestimmen, inwieweit da die Kilowattstunde noch konkurrenzfähig ist.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein interessanter Ausblick am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Es war wirklich spannend. Ich will dich aber auch nicht entlassen, ohne natürlich unsere Zuhörer darauf hinzuweisen, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast und dass man das Buch im Internet ja ziemlich einfach bekommen kann über die Hydrogen Europe. Das heißt Run on Water. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Das heißt, wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr von Paul erfahren wollt, dann ladet euch das Buch gerne runter und lest es durch.
Dankeschön. Danke für den Hinweis auch.
Vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Paul. Vielen Dank, dass du hier die Zeit mit uns an der Hydrogen Bar verbracht hast. Für euch, liebe Hörer, von meiner Seite auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen an Paul habt, jetzt auch abseits vom Buch, schreibt uns gerne an die übliche E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Schaut auch gerne auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Da findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr auch nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Und wir leiten dann bei Bedarf eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Ergüsse, wie auch immer, an Paul weiter. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank nochmal an dich, lieber Paul, fürs Vorbeikommen, für die Zeit, die du hier an der Bar mit uns verbracht hast.
Bitteschön.
Wir hören uns demnächst wieder.
Mein Vergnügen.
Super. Ich danke dir.
Auch.
Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Danke.
Ciao.